Die Podcastin. Der feministische Wochenrückblick. Mit Isabel Rohner und Regula Stempfli.
Mein Trainer sagte, ich renne wie ein Mädchen. Und ich sagte, wenn er ein bisschen schneller rennen würde, könnte er das vielleicht auch. Ein Zitat von Mia Hamm, 2001, erste Weltfußballerin des Jahres. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Podcastin und einem neuen Jahr mit Die Podcastin. Hi, Regula Stempfli.
Hallo, Isabel Rohner. Ach, so schön. Und das ist schon wieder von einer Fußballerin. Ich sehe schon, Isabel Rohner bereitet sich auf die Fußball-WM vor im Sommer.
Ja, und ehrlich gesagt habe ich mir vorgenommen, dieses Jahr mal ein Sportabzeichen zu machen, wobei ich das eigentlich nicht so öffentlich sagen muss, weil ich halte nichts von Neujahrsvorsätzen, wirklich gar nichts. Ja. Und das ist jetzt reiner Zufall, dass ich das im Januar sage. Und vergesst das am besten wieder.
Ich finde gute Vorsätze ganz wichtig. Also mein Leitthema ist, wie das letzte Jahr auch, hat auch funktioniert, we win, they lose. Auf ein gutes 2026.
Ja, ich finde das hervorragend. So ein bisschen, was ich mir ja wünsche, ist mehr. Also, weißt du, vor ein paar Jahren, wir machen das ja schon seit ein paar Jahren, dass wir so aufs neue Jahr, Anfang des Jahres rausgucken und uns Gedanken machen, was steht an und zum anderen, was wünschen wir uns eigentlich? Und ich finde eine unserer ersten Jahresausblicksfolgen immer noch wahnsinnig gut und ich könnte immer noch alles genauso mir jetzt wünschen für 2026, nämlich mehr Empathie. Also mehr Empathie und Voraussetzung für Empathie heißt ja auch einfach, die Welt erkennen, wie sie ist. Weil wenn ich nicht erkenne, wie sie ist, nützt mir die ganze Empathie nichts, ne?
So. Ja, das finde ich sehr schön, Ronerin. Wir beginnen schon am Anfang zu streiten, also nicht ganz, aber ich bin ja sehr empathiegeschädigt. Also Mitgefühl, ich habe ja einerseits habe ich so einen Sensor von Mitgefühl, Mitverstehen, Zuhören. Das ist oft auch bei begabten Menschen so. Und ich versuche ja immer auch eine Strategie, mich da abzugrenzen. Und die Empathie ist ja so unglaublich wichtig in den jungen Generationen, den Zoomer und den Millennials. Und die reagieren beispielsweise wahnsinnig schlecht auf so eine Art von mir, wenn ich dann ganz klare Urteilskraft äußere, auch mit einer gewissen Stimmengewalt, dass sie dann so plötzlich so, bitte nicht so laut und du kannst das so nicht sagen, oder?
Aber das hat nichts mit Empathie zu tun.
Ah, okay, also erklär mir Empathie und sag noch was zum Zitat, also zur Autorin, ich habe dich ja unterbrochen. Aber erklär mir Empathie, was meinst du mit Empathie?
Nein, ich finde deine Beschreibung, ich glaube, ganz viele haben diese Assoziation und natürlich gibt es auch Gründe dafür, diese Assoziation zu haben, weil dieses ganze Kontext Vogue, Konzept Vogue, sensibel sein, ne? Für vulnerable Gruppen, ein Konzept, was ich im Kern absolut richtig finde.
Ne? Mhm. Unbedingt.
Aber Empathie geht ja nie um andere, sondern immer um sich selbst. Also um die Einforderung, Regula, du darfst nicht so mit mir sprechen, weil du könntest mich verletzen. Es geht ja nicht um, Regula, ich verletze dich jetzt, indem ich dir sage, dass du so laut bist. Ne? Sondern es ist ja absolut egoman. Und das ist das Konzept der Empathie eigentlich nicht, jedenfalls nicht in meinem Verständnis. Ich würde es an einem konkreten Beispiel festmachen. Ich bin der festen Überzeugung, dass die Voraussetzung für Kommunikation ist, dass man das Gegenüber überhaupt verstehen will. Und das hat etwas mit Empathie zu tun. Also erstmal mein Gegenüber wahrzunehmen als mein Gegenüber und tatsächlich hören wollen, was mein Gegenüber sagt und dann sogar verstehen wollen, was mein Gegenüber sagt und warum mein Gegenüber das sagt. Und das wird natürlich komplex und auch herausfordernd, wenn mein Gegenüber eben nicht das sagt, was ich denke oder was meine Überzeugung ist. Aber das ist der Kern von Demokratie am Ende.
Absolut.
Also und tatsächlich auch davon ausgehen, dass mein Gegenüber eventuell Recht haben könnte. Auch das soll es geben. Ja.
Ich finde es, Empathos heißt eben auch auf Altgriechisch, dieses Mitleiden, das Pathos, der Pathos. Ich merke die Widerstände in mir, weil das so weiblich klingt. Also weißt du, so nach weiblichem Klischee klingt, oder? Also wenn wir in der Die Podcast in mehr Empathie uns wünschen für 2026, dann ist für mich das so eine Adresse an die Frauen, die sehr wohl und sehr klug Empathie leben, dieses Zuhören. Und ich bin natürlich gerne, ich hätte gerne jetzt das Handeln und manchmal nicht mehr quasi zuhören, sondern wir haben jetzt genug gehört vom Patriarchat. Wir wollen jetzt nach vorne gucken, verstehst? Und handeln und nicht fühlen. Ich finde eben, ich bin sehr Gefühlsantipode, ich bin sehr spirituell aufgerüstet, aber also mit diesen Gefühlen, diesem Selfism bin ich einfach vorsichtig, aber vielleicht verstehe ich dich hier wirklich falsch.
Nein, ich finde auch das wieder ein interessanter Gedanke. Also im Sinne von, wer ist denn eher empathisch und wer hört eigentlich wem zu? Und da hab ich direkt eine Assoziation jetzt. Also ich meine, weißt du, das Jahr ist ein paar Tage alt und in den letzten Tagen ist so viel passiert.
Das ist unglaublich, yes. Das Geopolitik, yes.
Ich ja glaube, ich meine, wir haben heute tatsächlich über WhatsApp einen kleinen Plan verabredet, ganz grob mal durch die Monate zu gehen. Ich habe ein bisschen den Verdacht, dass wir eventuell bei Januar stecken bleiben.
Genau, also ich habe diesen Plan einfach ignoriert und das Heading für die Folge ist für mich Geopolitik ist Trumpf und die Frauen im Vormarsch. Oder?
Immer. Ja. Immer.
Aber du hattest eine Assoziation, genau.
Ich habe eine Assoziation, denn in der, jetzt gerade gestern oder vorgestern, ist ja ein Interview erschienen im Cicero von Marie-Louise Vollbrecht. Marie-Louise Vollbrecht, diese begabte Doktorandin in Berlin, die 2021, irgendwann in der Schiene üble Mobbing-Erfahrung gemacht hat und eine Rufmordkampagne erleben musste. Und darüber berichtet sie im Cicero in einem Gespräch und lässt die Hälfte dessen, ja mehr als was ihr passiert ist, der Tiefpunkt war ja diese öffentliche Hinrichtung durch Böhmermann im Fernsehen, wo sie genannt wurde, schlicht und ergreifend, weil sie als Biologin darauf hingewiesen hat, am Beispiel von Fischen, was eigentlich biologisches Geschlecht ist. Ne? Und darüber berichtet sie und über diese furchtbaren Folgen, die das hatte, inklusive, dass bei Vorträgen von ihr Leute sie bedroht haben, ne? Und auch ihre Familie bedroht wurde und wirklich furchtbar. Und
es war eine absolute Hetze gegen eine Biologin, die ganz klar zwischen Sex und Gender unterscheidet. Was übrigens von allen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gemacht wird. Und eben diese Biologie, die wir Wirklichkeit und Wahrheit nennen, als Wissenschaft auch wieder verteidigt, also die Fakten gegenüber Gefühlsbekundungen und Selbstzuschreibungen. Ja. Aber fahr weiter, eben, sie hat das beschrieben im Interview sehr eindrücklich im Cicero.
Ja, und darüber gibt es, oder es gab viel Feedback in den sozialen Medien.
Ja.
Und viel Unterstützung für sie, viel Empathie, viel Verständnis auch, insbesondere auf Twitter. Ja, ich also sage auch 2026 weiterhin Twitter.
Nein, das ist wie 2026, sagst du jetzt. Ich habe ja schon in 2001 2001 gesagt. Also weißt du, also schließ dich der Zukunft an. Es ist ex.
Nein, all right. Nein. Das ist eben verstehen wollen einander.
Ich wollte dich aber nicht
weiterhin Rider und nicht Twix. Nein,
ich wollte dich nicht unterbrechen wegen dieser Geschichte, ist ganz wichtig.
Also aber weißt mit du, ganz Post, ja. Schockierend wirklich. Fand ich, dass sich zu Wort gemeldet hat ein Politiker, den ich in anderen Kontexten total schätze.
Ja.
Nämlich in den Kontexten, wenn es um den Iran geht und die Einschätzung dessen, was im Iran passiert. Und um Israel. Und das ist Volker Beck. Und
Ja.
Volker Beck gehörte vor ein paar Jahren zu den Treibern dieser Rufmordkampagne
Ah, das
gegen
wusste ich gar nicht.
Marie-Louise Vollbrecht. Oh doch, also inklusive Verlinkung ihres Arbeitgebers in den sozialen Medien, ne?
Oh,
Also, und
das
das
wusste
geht
ich
einfach
alles nicht.
überhaupt nicht.
Ja,
Also er war
ja.
sehr, sehr, sehr aktiv.
Wie
Und
kommt der dazu? Also ja, völlig, dann hat sie mit Zähnen geschissen oder geschneit. Entschuldigung, den
ja, das,
Ausdruck.
es gibt Themen, wie sagte Nietzsche, ne? Selbst bei großen Geistern hört die Intelligenz auf und es beginnt 10 Zentimeter daneben der unendlich leere Raum und ihre Dummheit. Ist jetzt kein
Oh.
schönes Nietzsche-Zitat, aber so ungefähr. Also er hatte einige Themen, wo er auch in der Vergangenheit wirklich falsch abgebogen ist. Und die Gender-Ideologie gehört auch dazu. Obwohl ich auch Ansätze sehe bei Volker Beck des Umdenkens, aber nicht im Fall von Marie-Louise Vollbrecht. Und ich glaube, das hat schon auch damit zu tun, dass sie eine Frau ist.
Ja, definitiv.
Und
Definitiv. Das hat mich schockiert. Also ich habe das gesehen bei Volker Beck. Ich bin auch, also ich habe den so oft geteilt auf X. Also der ist für mich eine der wichtigen politischen Figuren in Deutschland, eben seit dem 7. Oktober den Terror und den Islamofaschismus zu benennen.
der war bei jeder Demonstration in Berlin
Dabei, genau.
dabei, wo es um die
Ja.
Forderung der Freilassung der Geiseln ging.
Ja, auch die, um bei der sexuellen Gewalt oder die massive sexuelle Gewalt als Kriegsinstrument vorne dabei. Also von dem her habe ich da irgendwie einfach das nicht mitgekriegt, weil ich eben voll in der Geopolitik unterwegs bin. Und als ich das gesehen habe, dass dieser Angriff auf das Interview im Cicero, das hundertfach geteilt wurde, das geht wahrscheinlich jetzt mittlerweile bei den Views auch in die Tausende, und dass er dann irgendwie nachtreten, statt zu jammern, bla bla bla, ich mag
Ja,
das gar
er
nicht
nennt es
zitieren,
Jammern.
oder?
Er nennt
Ja,
es Jammern, genau.
genau. Und das, da finde ich schon, das ist ganz wichtig, dass wir in der die Podcastin darüber reden. Dass
Also mein
Frauen
Punkt, so,
werden
ja.
eben, Frauen, wenn sie Klartext sprechen, wird es Jammern genannt. Wenn sie, eben Jammern genannt, wenn sie überhaupt sich zu Wort melden, das ist mir passiert, von einem SRF, also Mitarbeiter, Schweizer Fernsehen, ganz hoher Typ, hysterisch, hyperventilierend. In meinem Post. Oder es geht eben nicht um den Inhalt, den Frauen verteidigen, vertreten, in die Öffentlichkeit, das Wagnis der Öffentlichkeit eingehen. Es geht nie um den Inhalt, sondern die Männer üben sich in dieser 19. Jahrhundertstrategie, die Frauen zu entwerten, abzuwerten. Und das hat der Volker Beck massiv gemacht. Das haben all die Typen eben von wahrscheinlich von SRF synchronisiert, die wirklich es hassen, dass ich eine so laute Stimme habe, eine sehr öffentliche Stimme in den Berichten, zum Beispiel auf LinkedIn, hunderttausende Views, das ist unfassbar zu meinen Thesen, die ich auf LinkedIn positioniere. Und die werden so wütend und beginnen eben diese Attacken, diese persönlichen Attacken, weißt du, wo du, es hat nichts mit den Argumenten zu tun, eben die Gefühle.
Ja, und jetzt komme ich wieder zu meinem Argument der Empathie. Also als Voraussetzung von Kommunikation. Ich wünsche mir, dass man Frauen zuhört und Frauen auch verstehen will. Ne? Und das bedeutet auch in der Konsequenz, Frauen Öffentlichkeit zu geben. Und zwar allen Frauen. Ne? Also auch da gibt es ja unterschiedliche Meinungen. Und
Ja, ja, ja.
das hat, ich finde schon
Aber die Männer, ja,
mit
absolut.
Bereitschaft und Offenheit zu tun, die ich selbst oder insbesondere in der letzten Zeit bei den Männern, die das immer sehr weit von sich weisen oder als Fahne vor sich hertragen, so wahnsinnig offen und tolerant zu sein, sehe ich das eben überhaupt rein gar nicht, sondern dann kommen dann so die alten sexistischen Mechanismen zum
Muster?
Vorschein. Und ich
Ich
finde
finde
das sehr
das, ja.
schmerzhaft, ne?
Ich finde es enorm schmerzhaft. Ich werde mich aber auch wie eine Löwin dagegen wehren. Ich werde es dieser Art von Mann nicht mehr erlauben, mir hier quasi mich zu entwerten, eben die Entwertungsstrategie zu üben.
Aber wie machst du das? Nein, das interessiert mich. Indem du es thematisierst. Gut.
Genau, ich thematisiere, ich blocke, ich mache Presseklagen, es wird gewährt, ich rede ganz offen darüber. Und es gibt großartige Freundinnen, Inge Bell beispielsweise, ist wahnsinnig klug in der Analyse, was Frauen in der Öffentlichkeit passiert. Also sie ist klug in allen Bereichen. Hm. Sie ist auch psychologisch als Coach, als Medienunternehmerin unglaublich weit vorne. Und die ist wirklich eine der wichtigsten Stützen, wenn solche Attacken wieder passieren, weil sie das auch selber erlebt hat. Also ich verbinde mich einfach immer mit den Frauen. Ich will gehört werden unter Frauen oder Freunden, wenn wieder eine Attacke passiert. Eine Frage habe ich noch an dich. Wer war die Athletin? Also hast du noch zur Geschichte? Das haben wir völlig verpasst.
Du, Mia Hamm gehört zu den bekanntesten Fußballerinnen oder eigentlich Sportlerinnen in Amerika. Aha. Und sie war, die ist so inzwischen, würde ich mal sagen, Mitte 50, war mehrfach Weltmeisterin mit den US-Amerikanerinnen, was ja ganz interessant ist, ne? Weil Fußball, also Männerfußball spielt ja in Amerika geschichtlich eine weit weniger starke Rolle hat, also kommt jetzt erst, ne? so richtig auf. Aber im Frauenfußball war das nicht so. Also die US-Amerikanerinnen waren international sehr vergleichsweise früh weit vorn. Wahrscheinlich auch, weil sie nicht diese Geschichte hatten wie in Europa, unter anderem Deutschland oder auch Schweiz, wo Frauenfußball schlicht und ergreifend verboten war über mehrere Jahrzehnte hinweg. Und Mia Hamm war eine der Fußballerinnen. Und 2001 weltweit, ne, die erste Weltfußballerin des Jahres. Ich bin per Zufall auf dieses Zitat gestoßen vor 5 Minuten. und ich fand das ganz schön, gerade auch, weil ich in der letzten Folge, weil wir über Fußball in Afghanistan gesprochen haben, und auch das so diesen Kontrast aufmacht, also dieser Gleichzeitigkeit von Leben, von Frauenleben und dieser Gleichzeitigkeit sehr unterschiedlicher Lebensrealitäten und Lebenschancen. Also eben Mia Hamm konnte Fußball spielen, musste bestimmt auch dafür kämpfen und einiges leisten, aber sie hatte ganz andere Möglichkeiten als Frauen in anderen Ländern. Und ich finde, dieses Zitat hat so diesen Witz, ne? Also dieses Run like a girl, was ja als Beschimpfung gedacht wird. Oder ich kenne das auf jeden Fall. Du wirfst wie ein Mädchen. Bis ich dann festgestellt habe, gut, ich habe einfach längere Arme als die meisten. Also muss ich irgendwie physikalisch die Hebelwirkung mir anders angucken. Und seit ich das hatte, bin ich eine großartige Kugelstoßerin mit meinen langen, dürren Astarmen, wie ich immer sage. Also Physik hat mir da wahnsinnig geholfen. Aber dieses, du machst etwas wie ein Mädchen als Abwertung, das, glaube ich, kennen viele von uns. Und Mia
Hamm kann eben umgewertet und wird eben umgewertet in eine große Stärke, wie das Mia Hamm macht. Ja, unbedingt. Ja. Unbedingt. Ja. Was mich zum Thema bringt, Frauen auf dem Vormarsch. Darf ich?
Unbedingt, ich lausche.
Ich möchte zwei Länder, ein Drehbuch. Wir schreiben heute den 8. Januar 2026 und in den ersten Tagen des neuen Jahres, das übrigens für Juden und Jüdinnen schon im September begonnen hat, sind Venezuela und Iran aus Geopolitik auf die Agenda getreten, vor allem auf X. Viel weniger von den Leitmedien, ganz unterschiedlich interpretiert. Und ich habe für die Podcastin quasi einen neuen Plot gemacht. Zwei Länder, ein Drehbuch. Venezuela und Iran sind wie zwei Staffeln derselben Serie. Viel Reichtum, große Versprechen, Ideologie over Menschenleben. Die erste Staffel handelt sich um Öl plus Ideologie. Das ergibt die toxische Beziehung. Öl ist wie ein reicher, manipulativer Lover. Wenn der Staat ihn kontrolliert, hört er auf zuzuhören. Da sind wir wieder. Und im Iran fließt das Geld so in die Revolutionsgarden, in Venezuela in korrupte Eliten. Beide Male wird nicht investiert in Frauen, Bildung, Infrastruktur, Modernität und Demokratie. Und wenn sich die Frauen hier eben wehren, und das sind diese mutigen Generationen im Iran, diese jungen Männer und Frauen, diese Zoomer und Millennials, die im Westen ziemlich wohlstandsverwahrlost sind, die sind unfassbar stark und mutig und setzen sich ein gegen diesen Herrscher, gegen die Ideologie, gegen diese absolut abgrundtiefe toxische Beziehung. Und wir haben erlebt, dass eben die Monroe-Doktrin der USA jetzt immer noch wirkt. Die heißt jetzt Monroe-Doktrin von Donald Trump. Die war nie nett, aber klar, die USA sagten, keine fremden Imperien in unserer Nachbarschaft. Und das wurde seit Barack Obama völlig abgeschafft und deshalb entstand ein Vakuum gerade vor der Haustür der USA und diese Achse des Bösen, Iran, Venezuela, China und Russland. Und wir haben in unseren Leitmedien davon nie was gehört. Also respektive ich habe einfach nichts wahrgenommen. Es wurden sicher einige Berichte geschrieben, aber es war nie so ein Riesenthema wie beispielsweise Israel oder Israel als der Aggressor der Geopolitik, wenn das Gegenteil der Fall ist. Und wir haben keine Berichte von ARD, ZDF, ich rede wirklich nur ARD, ZDF, ORF und SRF. Wir haben öffentlich-rechtliche Medien, die nach dem Zweiten Weltkrieg mit diesen Statuten genauso formuliert werden, damit sie die Demokratie, das ist ein demokratischer Auftrag, stärken. Mit der Information für Bürger und Bürgerinnen, die entsprechend Politiker und Politikerinnen zu wählen, aufgrund von ausgewogenen, guten, alle Seiten beleuchteten Berichten, damit wir Wähler und Wählerinnen gute Politiker und Politikerinnen wählen können, aufgrund uns von Wissen, Information und Handeln. Leute, das war der Grund. Und was wir jetzt erlebt haben mit Venezuela, ganz kurz, falls diese Folge nachgehört wird, der venezuelanische Diktator wurde von den Amerikanern in einer absolut spektakulären Aktion einfach ausgeschaltet. Im Moment herrscht ein Zwischenregiment, das von Donald Trump und der amerikanischen Führung so installiert wurde, dass es quasi einen Übergang gibt mit der Vizepräsidentin von Maduro, also der sozialistischen Diktatur, eine der gefährlichsten Frauen, aber wahrscheinlich mit dem Hintergrund, dass eine gewisse Stabilität und das Militär sich nicht gegen die Entfernung von Maduro wendet und so ein Bürgerkrieg innerhalb von Venezuela auch verhindert werden kann. All diese Zusammenhänge haben wir nicht gehört in den Leitmedien, ebenso wenig wie ich erfahren musste, wie streng und wie eng die Verbindung von Venezuela, Iran, Russland und China war. Und
kannst du das, also das einmal ausführen,
diese Verbindung? Das ja, dass Venezuela eigentlich den Iran gekauft hat, also die ganze Terrornetzwerke finanziert hat. Jetzt muss ich schnell schauen, ob ich meine Vernachlässigung von Hisbollah-Netzwerken. Die Medien haben uns nie erzählt von dem Diktator Maduro, der von den sozialistischen und sozialdemokratischen Parteien zu seinem Wahlsieg gratuliert wurde, oder als Nachfolger der sozialistischen Diktatur, die schon in den 90er, oder Anfang der Nullerjahren begonnen hat. Also, das Hisbollah-Netzwerk. Medien checkten nicht Maduros Rolle als Brückenkopf für die Hisbollah, für die iranischen Mullahs in Lateinamerika vor den Toren der USA, die eben finanziert durch iranische Öllieferungen und Drogenhandel. Und der Drogenhandel, da gibt es eine Verbindung zu China, der Volksrepublik China, die massenweise die wichtigsten Fentanyl, also diese schreckliche Droge, die wirklich, also Los Angeles und San Francisco zum Platzspitz der 80er Jahre, den wir kennen in Zürich, zum Platzspitz zu ganzen Staaten, wie Platzspitz machen in den großen Städten, von den verelendenden Drogensüchtigen in den USA. Ein Thema, das nie erwähnt wird. Also, und das war so der Brückenkopf. Und das habe ich mir erst jetzt aufgefallen.
Ja. Mir ist diese Verbindung tatsächlich immer noch nicht klar, liegt aber an mir. Ich habe mitbekommen, dass in amerikanischen Medien und auch in amerikanischen Podcasts diese Verbindung Venezuela-Iran aufgearbeitet wird gerade. Aber ich muss gestehen, ich habe mir das noch nicht angeguckt.
Ja, genau.
Und mir war das auch nicht klar. Ich habe nur festgestellt, jetzt liegt es auch daran, dass ich ein paar Tage Urlaub hatte und ein bisschen abgeschaltet habe. Aber meine Wahrnehmung von ein neues Jahr beginnt und wir haben massive Proteste und Demonstrationen im Iran und es passierte ja gar nichts öffentlich-rechtlich. Also die brauchten irgendwie 4 Tage, bis sie überhaupt einmal berichtet haben, dass da tausende Menschen auf die Straßen gehen und das Regime versucht mit aller Grausamkeit dagegen zu halten und Menschen umgebracht werden, die für ihre Freiheit protestieren und demonstrieren. Das war das eine, Iran tagelang. Und Venezuela, meine Wahrnehmung, ging relativ schnell, dass Öffentlich-Rechtliche darüber berichtet wurde, aber weil irgendwie ja Trump involviert ist. Und genau. Also es kann sein, dass ich da langsam wirklich Verfolgungswahn kriege, aber immer, wenn irgendwie Trump involviert ist, ist ja die Haltung klar. Muss ja schlecht sein.
Genau, es ist ein Trump-Derangement-Syndrome, eine wirklich irre Krankheit, die Leitmedien dazu bringt, nicht mehr sagen, was ist, sondern alles in einem ideologischen Rahmen zu setzen, sagen, wie es sein sollte, laut ihrer Ideologie. Und sie haben es echt nicht gecheckt. Also ich möchte wirklich diese Ebenen.
Ich bringe mal ein Beispiel. Weil ich dachte wirklich, Gerne. Das kann jetzt nicht euer Ernst sein.
Und Iran und Venezuela hängen wirklich eins zu eins zusammen. Das ist mir erst aufgefallen, eben mit diesem Schock der Leitmedien, die sagen, ja, was wagt sich der Trump, einen Diktator zu entfernen? Dabei sagen wir immer, nur ein toter Diktator ist ein guter Diktator.
Aber genau
oder ein im Gefängnis sitzender
aber
Diktator
genau, ist
ein
guter. Aber genau das hat ja zum Beispiel ARD nicht gemacht. Also bitte, du darfst mich immer hemmungslos korrigieren. Aber also ich habe jetzt ein konkretes Beispiel. Ne? Das ist jetzt ein 1:1 Zitat, ja. Headline einer ARD-Dokumentation, nachdem die US-Regierung Maduro entfernt hat, nennen wir es so. Zitat, Nicolás Maduro im Porträt, Busfahrer, Präsident, US-Gefangener.
Ja.
Also das ist schon irre. Muss man vielleicht einmal sagen, Nicolas Maduro hat die letzte Wahl, also demokratische Wahl, man fragt das Volk, wen wollt ihr haben, verloren und zwar massiv verloren. Massiv.
Ja, ja.
Der Kranken kam irgendwie auf 23% und blieb ja einfach auf seinem Thron sitzen. Also sagte, nee, stimmt nicht.
Er hat Wahlfälschung betrieben. Es sind 7 Millionen Venezuelanerinnen ausgewandert. Also das ist die größte Massenemigration der Geschichte. 7 Millionen von diesem kleinen Land. Er hat die Menschen verhungern lassen. Also es muss absolut, wir hätten eigentlich tagtäglich von Venezuela hören können. Einem Land, das über so viele Rohstoffe verfügt und diese Rohstoffe eben nur dazu braucht, um die eigenen Taschen der Eliten aufzufüllen und ein terroristisches Netzwerk, ein globales terroristisches Netzwerk in der sozialistischen Revolution aller Länder durchzuhalten. Wir haben nicht realisiert von den Leitmedien, dass 1989 die Mauer nicht gefallen ist, sondern quasi der Kulturbolschewismus sich überall durchgesetzt hat und jetzt mit der Schwäche des Westens seit Barack Obama, mit der Selbstzerstörung des Westens seit Barack Obama, schon bei Bush hat es begonnen mit dem falschen Irakkrieg, aber seit der Selbstzerstörung des Westens dieses Vakuum aufgemacht wurde, wo alle Autokraten und Diktatoren quasi eingeladen wurden, jetzt endlich das Freiheitsversprechen vor 250 Jahren von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit und Schwesterlichkeit endlich zu durchbrechen. Und genau darüber haben wir jetzt 25 Jahre, 30 Jahre nicht diskutiert. Die Angela Merkel und Barack Obama haben mit großer Geste, mit Empathie, große Geste gemeint und immer wieder die feindlichen Autokraten und Diktatoren eingeladen, das war jetzt polemisch,
nee, das war
eingeladen,
keine Empathie.
Um ins
weißt du, genau das
Vakuum,
ist es, ja.
Um ins Vakuum einzudringen. Und ja. Katar hat alles finanziert. Und wir haben, ganz ehrlich, Isabel Rudern und Regula Stempfli sind ziemlich gut informiert. Aber über Venezuela hatte ich ganz
keine
ehrlich,
Ahnung.
Keine
du, aber
Ahnung.
Ich habe gerade, also ich will zwei Sachen sagen. Erstens, diese Art und Weise des Westens umzugehen mit Iran, Venezuela.
Mit relevanten,
mit
relevanten Berichten.
Ja. Das ist eben nicht Empathie. Aber es ist eigentlich total so, wie die, bin ich ganz, ganz fies, wie die jungen Woken handeln. Also sie wollen ihr Weltbild bestätigt bekommen.
Ja.
Das war das.
Ja. Ja.
Aber
wenn
das hat
nichts Brüche
Empathie
gibt
Welt- heißt, ich ja. nehme mein Gegenüber wahr, wie es ist, mhm. und ich will es verstehen, wie es ist, was es sagt. Meistens nützt das was, wenn man zuhört, was das Gegenüber sagt. Ob das jetzt die Hamas ist, die sagt, wir wollen die Juden weltweit vernichten.
Umbringen.
Das meinen
ja.
die so. Oder ja. wenn man einen durchgeknallten Diktator fragt, Maduro, was hast du vor mit deinem Volk?
Ich will Amerika vernichten.
Ja.
Ich will mein Land, und ich habe es auch getan, ich will mein Land sozialistisch und kommunistisch machen. So wie es Mandani für New York als Plan genau formuliert hat. So wie es eben diese sozialdemokratischen Präsidenten, die Maduro, der übrigens auch schon die Wahlen vorher, denkt man, eigentlich verloren hat und manipuliert hat mit 1,5%. Ja,
aber
genau,
weißt du,
es geht ums Weltbild. Bleib schnell
irre.
Beim Weltbild, das ist so wichtig. Das ist so wichtig.
Ja, das
da
hätte ich jetzt
Gedanken.
Gekonnt, hättest
ja.
du vor 20 Minuten mich nicht wiederholt, ja. Vor 20 Sekunden. Nein, was ich sagen
Muss
will...
Muss ich polemisch sein? Nein.
Ich gehe darum, meine Gedankenfäden wieder zusammenzukriegen. Was mir gerade echt schwer fällt. Nein, dieser Punkt, Mamdani ist ja ein super Stichwort. Diese Rede, die er jetzt, also der hat jetzt sein Amt angetreten und hat eine Rede gehalten. Und diese
New York
Rede,
Bürgermeister, das wissen die meisten nicht. Das ist der Bürgermeister, neu gewählte Bürgermeister von New York. Ja,
ja, und in seiner Rede sagt er, wir wollen eine Abkehr vom, jetzt weiß ich das Adjektiv gerade nicht, Individualismus hin
ja.
zur, und das ist jetzt ein Zitat,
ja.
zur Wärme des Kollektivismus.
Yes.
The warmth of collectivism, sagte
yes.
er.
Ja, ja,
das ist irre. Und wenn du dann sagst, ja, aber was denkt ihr denn, was heißt das? Meinte, ja, aber das heißt ja mehr zusammenrücken und bla und blub. Nein, also ich meine, sozialistische, kommunistische Systeme, da geht es jetzt nicht so sehr um Wärme. Also im Gulag war nicht viel Wärme. Ne? Mhm. Also das sind schon heftige Konzepte, die dann aber schön geredet werden. Und gleichzeitig,
aber gleichzeitig
haben wir eine Tendenz, dass Leute sagen, wenn du nicht Absolut, haargenau und auf den Punkt so sprichst, wie ich will, dass du sprichst, dann verletzt du mich. Und andere werden aber schön geredet und interpretiert. Und nein, das meint er nicht so. Nein, und die Hamas, denen geht es auch um was ganz anderes. Und Maduro, dem ging es doch eigentlich um was ganz anderes. Und na, Sozialismus ist so schön und bla und blups. Das war
Ja,
jetzt ein bisschen.
es gab ja auf X so ganz tolle Bilder, weißt du, von den Unterdrückungssystemen der kommunistischen Herrschaften, von der kommunistischen, mit der Untertitelung, dass so sieht warmer Kollektivismus aus, oder respektive
Ja, oh Gott, ja.
Kollektivismus der Wärme aus. Also wir haben hier mehrere Stränge des Nachdenkens. Also die Kritik an den Leitmedien im 2026 ist nicht nur notwendig, sondern sie hat hunderttausendfach und wahrscheinlich auch millionenfach einen Punkt erreicht, wo erkannt wird, dass die Leitmedien mit ihrer Art der Weltbildberichterstattung die Demokratien eigentlich zerstören. Das ist der Punkt. Es ist nicht nur Desinformation oder uninformierte Information oder ideologisch motivierte Information. Das wäre schlimmer an und für sich. Es ist der Zerstörungsgeist, der dieser Desinformation durch Framing, durch Unterdrückung von bestimmten Themen, durch Löschung von bestimmten Wörtern, es ist diese Art von Journalismus, der nichts mehr mit Journalismus zu tun hat, der unsere westlichen freiheitlichen Gesellschaften zerstört. Also und das finde ich ein extrem harter und sehr wichtiger Punkt. Und ich bin einfach wie immer 20 Jahre zuvor. Wir haben das realisiert, Isabel Rohner und Regula Stempfli, die eben ganz weit vorne waren mit dem Selbstbestimmungsgesetz und den ideologischen Auseinandersetzungen, dass es hier um Sprechakte gibt. Also wie in allen totalitären Systemen, es geht um Sprechakte, die die Wirklichkeit ersetzen wollen. Wenn die
Da habe ich noch
ARD,
ein
na,
Beispiel.
warte,
Gerne.
ein Gedanke, wenn ARD und ZDF von Maduro als Machthaber sprechen und vom Völkerrecht blabbern, statt wirklich die Wirklichkeit zu zeigen, welche Diktatur in Venezuela geherrscht hat und welche geopolitischen Auswirkungen das hat, nicht gegen Amerika oder gegen die NATO oder gegen Europa, dass das eine Frechheit sei und so weiter und so fort. Also Barack Obama, Bush, also alle amerikanischen Präsidenten haben interveniert, ohne den Kongress zu befragen. Es ist einfach völliger Bullshit, was sie da erzählen. Wenn das tatsächlich so passiert, wie es passiert, und zwar aus geopolitischer Logik, um den Westen wirklich zu verteidigen und die Leitmedien uns nicht diese verheerende Verbindung, die nicht einfach nur, Anführungszeichen, Israel betrifft, nämlich der Terrornetzwerke von Iran, der Destabilisierungsstrategie von China und der Vernichtungsstrategie von Russland gegen den Westen in einem Hub in Venezuela stattgefunden hat. Wenn darüber keine Berichte entstehen, ja Leute, weshalb brauchen wir denn noch einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Ja, und das ist echt bitter. Es ist wirklich bitter. Ich finde ja dieses Beispiel, wie frame ich, und
Ja.
frame jetzt ganz neutral gesagt, ne? Also,
Wie rahme ich ein Thema ein? Ja.
ja, Journalismus ist ja immer, oder sollte sein, ich berichte, was ist. Und das mache ich, indem
Ja.
ich Sachverhalte in Begriffe gieße. Und wenn diese Begriffe aber sind, und die wähle ich als Journalistin oder Journalist, Busfahrer, Präsident, US-Gefangener, ist das eine bewusste Entscheidung. Und es wären auch andere möglich gewesen. Und also ich fand sehr, sehr gut, was Martin Hagen, Liberaler aus Bayern, daraufhin gepostet hat. Also eben das andere hieß Nicolas Maduro im Porträt, Busfahrer, Präsident, US-Gefangener. Und Martin Hagen hat gepostet, Adolf Hitler im Porträt, Künstler, Kanzler, Suizidopfer. Das, aber auch das, ne? Und das stimmt ja alles. Also Adolf Hitler war Künstler, er war Kanzler, er war Suizidopfer. Aber es ist eben eine Auswahl, die ich treffe, um etwas zu beschreiben, was Wirklichkeit abbilden soll. Und da ist halt Busfahrer, Präsident, US-Gefangener.
Es geht
erzählt
um
mir
die.
halt mehr über, als über den Journalisten, der das gemacht hat, oder die Redaktion, als über Maduro.
Ja, aber
Das
es
ist
ist
schon.
eine Relevanz, das ist das Problem. Das hat nichts mehr mit Journalismus zu tun, wie es Hannah Arendt erklärt anhand der Sophisten, sondern es geht um die fehlende Unterscheidungskraft. Die Sophisten machen so etwas. Oder du sagst, es stimmt ja alles. Nein, es stimmt natürlich so nicht in einem Bericht, weil es nicht relevant ist. Es
Ja,
ist
ja, ja.
sophistisch. Es wird die Relevanz nicht, es ist ein Whataboutism oder die Relevanz wird überhaupt nicht hervorgehoben dessen, was wirklich auch hier die
Was
politische
passiert ist?
Berichterstattung
Du,
ist.
ich habe gerade eine
Ich,
Idee, also
ja,
gerade einen
mach.
Gedanken. Den,
Ja.
ich möchte deinen Gedanken aufgreifen, den du ganz am Anfang gemacht hast, dass du weniger fühlen, sondern mehr handeln wünschst.
Ja.
Und das stimmt natürlich total und es stimmt auch im Journalismus, weil was ist journalistisches Handeln, ist Wirklichkeit beschreiben. Das ist journalistisches Handeln. Und ich, also Anfang des Jahres war ja noch etwas, und zwar in Berlin. Ein linksextremistisches Attentat, was zu einem Stromausfall führte in einem Bereich der Stadt, der so groß ist wie meine Heimatstadt.
Ah, wie? Ah, okay.
Ja,
Also wie viel?
ja, ja.
140.000 oder wie viel wurden
Naja,
betroffen? Nein,
45.000 Haushalte.
45, ja,
Haushalte,
45.000, ja.
ne? Aber das sind ja,
Haushalte. Ja, das sind
ich
mehrere
weiß nicht
Menschen,
genau,
ja.
wie viele, aber ungefähr,
Ja.
also kommt da schon auf 100.000 oder
Ja,
meine
genau.
Heimatstadt ist ein bisschen
Genau.
kleiner,
Also
merke ich gerade, ne?
Leute, einfach nur auch für die Geschichte. In Berlin wird ein Terrorakt vollzogen, linksextremistisch, und ein ganzes Viertel hat während Tagen, 6 Tagen oder 5 Tagen,
Samstag bis
kein
Mittwoch.
Nein, Samstag bis Mittwoch, das ist ja eh auch schon ein Zeichen für Berlin, was überhaupt nicht geht. 5 Tage lang keinen Strom. Wenn der Strom ausfällt, fällt das Leben aus. Punkt. Okay. Und
Du,
jetzt weiter.
das ist irre. Es gab natürlich Bereiche in diesen, also es war insbesondere Zehlendorf, Wannsee, Nikolassee. Es gab Bereiche, die hatten Sonntagabend wieder Strom. Also weiß ich jetzt von einer Freundin und ihrer Familie, die hatten nach 36 Stunden wieder Strom, aber eben andere nicht. Und andere mussten warten bis Mittwoch
Sorry, bei
Mittag.
-9 Grad will ich
Bei
nicht
minus 9
fünf
Grad.
Minuten.
Bei minus
Ich will bei
9 Grad.
-9 Grad nicht 5 Minuten Stromausfall. Hallo? Also
Ja, ja,
echt jetzt.
ja.
Wir
Und
sind nicht mehr
der.
im Zweiten Weltkrieg. Wir schreiben 2026. Seid ihr eigentlich von allen Geistern verlassen? Israel, Tel Aviv wurde angegriffen 2024 von Iran. Stromausfall, der da dauerte 2 Stunden. Zwei
Ja,
Stunden,
wow.
obwohl
Ja.
das zentrale Stromnetzwerk von Tel Aviv getroffen wurde. Leute, what? Also, okay, weiter.
Ja, und
Ich
das ist eben
reg mich
so,
zu Tode
also
auf.
am Strom hängt die Heizung
Ja.
und daran hängt alles. Das Beispiel, was oft gebracht wurde im Medial, was auch richtig war, ne? Oh, was ist in den Altersheimen und Pflegeheimen?
Das
Das
ganz
finde ich auch
entscheidend.
wahnsinnig wichtig, ne?
Ja.
Und ich glaube, alle waren erleichtert, als das wieder funktionierte. Aber ich habe dann gedacht, es gibt ja auch alte Menschen, die leben nicht in Altersheimen und Pflegeheimen. Mal abgesehen davon, dass Stromausfall für alle Menschen furchtbar ist und es furchtbar ist, wenn deine Wohnung auf 10 Grad runterkühlt, ne?
Es ist, nein,
Und es ist
auch du bist von
lebensbedrohlich.
der Welt
Aber
abgeschlossen, alles, es ist schrecklich.
ältere Menschen, die zu
Ja.
Hause leben und vielleicht auch ihren Lebensabend und vielleicht auch ihre letzten Wochen zu Hause verbringen wollen, ne? Das ist schlicht und ergreifend tödlich in einer Art und Weise, die weit weg ist von
Ja.
selbstbestimmtes
Ja.
Leben führen.
Ja.
Das ist eine
Und
Vollkatastrophe.
jetzt kommt's. Die Leitmedien haben darüber, über den linksterroristischen Anschlag nicht berichtet. Jetzt haben viele Freundinnen von mir, die linken Freundinnen, oder es ist wirklich immer erstaunlich, dass es immer Frauen sind, mir schon massenweise Mails oder Messages geschickt, weil ich das auf X verbreitet habe, geschickt, oder auch die Freunde, mein Partner, mich angeschrien, was ich denn da erzähle, das sei schon erwähnt worden. Leute, ich habe gestern am 7. Januar 2026 ARD die Tagesschau geguckt, nicht zum Wohlsein für meine Gesundheit. Da wurde tatsächlich der Stromausfall in Berlin dokumentiert mit einer Frau, die sagt explizit: Ich bin froh, der Computer läuft wieder, damit ich Bridge spielen kann. In Anspielung
Was?
auf das Viertel. ihr müsst es nachgucken, ich konnte es noch nicht verlinken, weil ich es ja live geguckt habe, das in absoluter ideologischer, weltanschaulicher, redaktioneller Entscheidung, um der ganzen Welt und ganz Deutschland zu sagen, sorry Leute, also dieser Stromausfall war ja eh nur für die besseren Hauswirtschaften und Haushalte. Deshalb diese alte, sehr gediegene Dame, die sich freut aufs Bridge spielen. Ich finde, das ist DDR-Fernsehen, liebe Menschen, das ist so unterirdisch, dass ich denke, so, bin ich die Einzige, die das sieht? Ihr seid wahnsinnig geworden. Das ist DDR-Fernsehen pur. Und vom Linksterrorismus war nichts erwähnt.
Mein persönlicher erster Gedanke geht immer an die Menschen, die leben wollen ohne, also die selbstbestimmt leben wollen in ihren eigenen Wohnungen, jenseits von staatlichen Einrichtungen, ne? Das ist halt momentan gerade auch mein persönliches Thema. Aber das ist mein erster Gedanke. Gearscht. Mein zweiter Gedanke geht an Unternehmen. Was ist das für ein wirtschaftlicher Schaden, wenn du 5 Tage keinen Strom hast? Was macht das, wenn du ein Restaurant hast mit deinen Vorräten, kannst du alles wegschmeißen? Was macht das mit Supermärkten? Was macht es aber auch mit Unternehmen, die Strom brauchen, Internet brauchen, Telefon brauchen, um überhaupt zu arbeiten? Was macht es mit Arbeitsplätzen?
Ja, aber die Berliner, sind offenbar so verpeilt ideologisch. Also es ist halt einfach wahrscheinlich eine deutsche Mentalität, diese Themen nicht aufzugreifen. Also und nicht nur, auch nicht sich zu beklagen. Also ich bin sicher, dass die Berliner dort, die sind tough, die sind eigentlich noch stolz. Wir haben jetzt 5 Tage ohne Strom überlebt.
Muss ja sein, natürlich. Individuell ist das ja auch richtig.
Ja.
Würde ich auch, wenn ich betroffen bin. Abgesehen davon war es ja der zweite Stromausfall. Nur ich als Kreuzbergerin war weder vom einen noch vom anderen persönlich betroffen. Mhm. Der zweite war in Köpenick vor ein paar Monaten. Köpenick ist ein Ostbezirk. Tralali, tralala. Und 60 Stunden. Ne? 60 Stunden. Im letzten Herbst. Das war kein großes Thema. Und jetzt komme ich aber wieder auf Regula Stempfli zurück. Ne? Also Gefühl. Ja, dann hast du eben eine ältere Frau, die sagt, ja, endlich kann ich wieder Bridge spielen, Gefühl, ne? Nicht journalistisches Handeln. Oh, was bedeutet das eigentlich für unsere Staatssicherheit? Das ist die deutsche Hauptstadt.
Eben, das ist zwischen Fakten und Gefühl. Oder und innerhalb dieser Weltblasen werden Opfer gezeigt, ohne Fakten zu checken. Und das macht mich.
Ja, und jetzt aber der Vergleich, und der kam, ich will da ganz transparent sein, nicht von dir, nicht von mir, sondern von dir, der direkte Vergleich zum Umgang mit der Stadtbilddiskussion.
Ja.
Und die war nun überall, über Tage und Wochen.
Stadtbild,
ist das rassistisch, ist das problematisch?
Es war ein Nebensatz des Bundeskanzlers. Es war ein dahingeworfener, blöder Nebensatz, irgendwas, schauen Sie doch ins Stadtbild. Und die Medien, Leitmedien, alle Medien haben Wochen und Monate lang darüber berichtet. Dabei ist es eine Fiktion, eine kodierte Fiktion. Es ist ein Wort. Die haben sich wirklich monatelang bis heute, auch im Jahresrückblick, zu dem komme ich noch schnell, Israel wurde nie erwähnt im Jahresrückblick, dass Israel als eigentlich den Krieg gewonnen hat, das entre parenthèses, aber dieses Stadtbild ständig bespielt. Und der Stromausfall spielt keine Rolle.
Sorry, ja, weil wird darüber gesprochen, was ist der Stand beim Stromausfall und der Bürgermeister war Tennis spielen am Samstagnachmittag. Das ist ja jetzt die große Nachricht überall. Er war Tennis spielen, ja, herzlichen Glückwunsch.
aber das soll ich Ihnen
ich würde gerne darüber sprechen, dass das ein Attentat war auf die Infrastruktur.
Danke.
Ich finde, das ist keine Bagatelle. Das ist ein Attentat auf die Infrastruktur, die Leben kosten kann, wahrscheinlich auch Leben gekostet hat, ich kann mir das gar nicht vorstellen, oder Leben verkürzt hat.
Absolut. Ja? Also der Anschlag auf die Infrastruktur ist das prägende Thema und ich begreife es nicht. Ich begreife auch all die Leute, die das so herabspielen, ich begreife es nicht, das ist eines der wichtigsten, relevantesten innenpolitischen Themata, die wir hatten.
Ich glaube, es wäre berichtet worden, wenn es Paris getroffen hätte.
Ja.
Weil man nicht so genau weiß, wie sind denn Gruppierungen einzuordnen. Stehen die jetzt rechts, links, bla bla, ist jetzt halt Frankreich oder nimm von mir aus Rom, ne? Ist egal.
Das ist ein guter Hinweis, dass nicht mehr Ja, lokal wird überhaupt nicht mehr recherchiert und berichtet. Es wird nur noch ins Aus. Auch das ist DDR quasi, weil die lokalen Themen die schmerzhaften Themen sind, oder? Also wenn ich denke, wie die ARD und ZDF, die haben sogar einen Brennpunkt gemacht zu dem schrecklichen, fürchterlichen Unglück in Grans-Montana in der Schweiz. Ja. Also sie haben wirklich, das ist wirklich absolut schrecklich. Aber die Deutschen machen dazu einen Brennpunkt zu einem Unglück, wo zu dem Zeitpunkt auch noch nicht wirklich klar war, wie sind die Zusammenhänge. Auch jetzt zeigen sich in diesem Unglück politische Zusammenhänge. Ich möchte darauf nicht eingehen. Mhm. Aber ich möchte auf unser Thema eingehen, dass die Relevanz der Berichterstattung weltbild- und ideologisch getrieben ist. Oder es wäre ja eines, wenn sie einfach inkompetent sind. Aber das, was mit dem Iran und der Mullah-Diktatur in Iran und der Diktatur, der sozialistischen Diktatur mit Maduro, rund um Maduro in Venezuela, was da alles nicht berichtet wurde und wird, wie die geopolitischen Netzwerke funktionieren, wie es tatsächlich, wie es nicht nur einfach ein BRICS-Treffen gibt der großen China, bla 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 bla, sondern da ist ein Netzwerk der Autokraten und Diktatoren, deren explizites Ziel ist, die Weltherrschaft zu übernehmen. Die Volksrepublik China wird, falls wieder Bidens kommen oder Obamas oder Bushes kommen, wird tatsächlich den Sieg gegen die westlichen liberalen Demokratien tragen. Das heißt natürlich nicht, dass wir unsere westlichen Systeme oder eben auch Trump nicht kritisieren dürfen. Es geht aber darum, die geopolitischen Bündnisse und die terroristischen Netzwerke endlich zu entlarven, aufzuzeigen, darüber nachzudenken, über Strategien, Militärstrategien nachzudenken. Es ist wirklich, es ist zum Haare ausreißen, raufen, was hier geopolitisch verhindert wird. Und ich habe das wirklich in Venezuela realisiert. Ich wusste schon sehr viel, aber wie wichtig Venezuela als Hub oder mit Schiffen, mit Öllieferungen und mit einem internationalen Bankensystem, das jegliche internationale finanzielle Sanktionen aushebeln kann. Das wusste ich alles nicht. Das kommt erst jetzt peu à peu hervor. Ebenso wie es peu à peu hervorkommt, dass einer der absolut reichsten, wie Amazon Jeff Bezos, Roy Singham, von dem hört man nichts. Das ist
habe ich noch nie gehört.
Genau. Wer ist und die das? Free Press, okay, die Free Press, ich muss jetzt schnell meine Notizen hervorholen. Genau, die Free Press von Barry Weiss ist ja die einzige unabhängige, wunderbare, geopolitisch und innenpolitische, richtige Journalismusplattform. Und Barry Weiss hat ja jetzt CBS übernommen und alle Judenhasser und Israelhasser bekommen Schaum vor dem Mund, wenn sie über Barry Weiss reden. Wenn Barry Weiss überall von sehr klugen Menschen, Journalisten, Politikerinnen der unterschiedlichsten Lager, also von links bis rechts, gerühmt wird als eine, die den Journalismus wieder als Journalismus versteht. Also, dass die Journalisten und Journalistinnen nicht sagen sollen, was ist und nicht sagen, was sein sollte in ihrer Meinung. Und da gibt es einen der großen Recherchen, ich werde es verlinken, über den Tech-Multimilliardär und Volksrepublik China-Kommunist, also Maoist, Roy Singham. Schaut ihn auch auf Wikipedia an. Da
was
ist ein
das
sehr
für
guter.
Ein
Roy Singham unterstützt alle pro-islamofaschistischen Gruppen in den USA mit seinen Milliarden, er und seine Frau. Die Proteste der Elite-Unis im Campus am 8. Oktober 2023, also einen Tag nach dem Pogrom, als Israel noch nicht mal fertig war mit dem Zählen der Leichen, gab es ja schon Uni-Proteste gegen Israel. Und es ist eindrücklich, wie diese Dokumentation der Free Press zeigt, wie diese Elite-Uni-Camps-Proteste finanziert wurden über NGOs. Und diese Medienmechanismen müssen dringend dokumentiert werden. Wir hatten das in den 80er und 90er Jahren. Wir haben das gegenüber sogenannten Lobbys. Wieso machen wir das nicht, dass wir die NGOs, die so explizit anti-amerikanisch, anti-westlich, postkolonial, antisemitisch und auch antifeministisch, nämlich zugunsten eines durchgeknallten Sprechakt-Trans-Movements. Wieso sind die so potent und so omnipräsent? Follow the money. All diese antisemitischen Bloggers und Podcast-Personalities sind bezahlt über NGOs, Stiftungen via Roy Singham und über Katar. Das sind natürlich, die sind so reich, die scheißen alle zu mit Geld. Und das ist, also Follow the Money ist nach wie vor entscheidend, wie, und da lohnt es sich zu recherchieren, wie bei den Lobbys. Wer macht, und heutzutage wissen wir im digitalen Zeitalter, dass die kodierten Fiktionen entscheiden über Politik. Je nachdem, wie du die Geschichte erzählst, wird die Politik entschieden.
Ja, das ist, ich habe ganz viele Gedanken.
Also bitte.
Und ich spreche sie gar nicht alle aus. Wo ich mich ertappe, ne, beim Umgang, und vielleicht ist es total unterkomplex, aber beim Umgang jetzt mit Venezuela medial, ist das nicht ein bisschen die Überheblichkeit, der Europäer, wie mit Venezuela umgegangen ist, in dem Sinne, als dass man Venezuela eigentlich gar nicht ernst genommen hat oder auch nicht ernst nimmt. Und dann diese Connex Venezuela auch gar nicht zugesteht. Also Venezuela gar nicht so als aktiven Player sieht,
also
sondern immer über Venezuela als Staat regiert, in diesem Fall jetzt von einem Diktator, ne? Sondern dann eben den Erzählfokus auf Trump legt. Trump, den kennt man ja. Genauso wie wenn du sagst, naja, China arbeitet an einem weltweiten Netzwerk, hat halb
seit
Afrika 19, aufgekauft.
Ja.
Aber China ist nicht personalisiert. Jetzt aus Mediensicht gedacht. Es gibt keine Geschichten über Xi Jinping, wie er Klopapier am Schuh hat, wenn er in ein Flugzeug steigt. Oder es gibt nicht diesen Fokus, alles
zu personalisieren,
zu hinterfragen, zu skandalisieren, auch was da ja auch durchaus möglich wäre. Ne? Und dadurch bleibt das so gesichtslos. Und genauso diese Erzähl- diese schwarzen Löcher der Berichterstattung, die, vielleicht ist die Prämisse falsch, weil ich darüber nichts gelesen habe, was vielleicht an mir liegen kann, aber auch Venezuela. Es ist eben ein unbeschriebenes Blatt. Mir war nicht klar, dass Venezuela eins der reichsten Länder der Welt ist.
Wovon aber die
Bürgerinnen und Bürger nichts mitbekommen
haben. Ich möchte dir das Frauenthema hier reinbringen.
Gerne.
Sowohl in Venezuela als auch in Iran sind die eigentlich Systemgegnerinnen eben die Frauen. Es waren nie die Parteien, waren nicht die Militärs, waren nicht die Oppositionsführer mit Bart. Es sind immer die Frauen. Deshalb gibt es ja auch die Nobelpreisträgerin des Friedens. So kam ja Venezuela in den Fokus. Und die Medien haben schon
erstaunt.
Genau, alle waren erstaunt, haben noch nie von der Frau gehört. Dabei sind alle Frauenrevolutionen eben da. Sie sind da, wir stehen auf den Schultern von Heldinnenfrauen. Wir werden weiter als Heldinnen zum Teil auch unser Leben verlieren, unsere Stimme verlieren. Wir machen aber weiter, und zwar von Venezuela bis Iran. Und weil diese Frauenrevolutionen, weil sie Frauenrevolutionen sind, also im Podcast mit Ronsheimer wurde das erwähnt vom Experten. Es sind Frauenrevolutionen in Venezuela, es sind Frauenrevolutionen im Iran, es sind die Frauen in Israel, die eben Israel auch bis für ihr Leben verteidigen und nicht mehr untergehen werden. Und die werden einfach von den Männern nicht wahrgenommen, übersehen, bis sie selber stürzen, was jetzt Maduro passiert ist. Iranische Frauen jetzt tanzen, schneiden Haare, filmen sich, lassen ihr Leben, werden ins Gefängnis gekerkert. Wir sind ein ganzes Netzwerk, die iranischen Frauen unterstützt seit 2022. Wir haben es geschafft und es geht weiter 2026. Venezuelanische Frauen haben die Flucht organisiert, den Alltag, das Essen. Sie tragen die zerstörte, von Männern zerstörte Infrastruktur. Und das passt aber alles nicht in die mediale Berichterstattung des Revolutionskinos. Kein Che Guevara-Poster, aber es sind echte Veränderungen. Und Leitmedien können mit Frauen und dem Alltag nichts anfangen. Alltag ist nicht spektakulär, aber Alltag ist Politik. Wer das übersieht, verpasst unsere Frauenrevolution.
Weißt du, was ich heute im Deutschlandfunk gehört habe? Also Was du erzählst, kann man so erzählen, aber der Deutschlandfunk hat mir erklärt, dass die Trump'sche Außenpolitik schuld dran ist oder Verursacherin ist der Demonstration im Iran. Nichts von Frauen. Also auch da sucht man irgendwie Trump.
Entlast die Weiber und Männer dort. Ideologien hassen Frauen, weil Frauen Komplexität verkörpern. Ideologien wollen Reinheit, Frauen wollen Freiheit. Das ist der eigentliche Konflikt überall. Die Zukunft spricht weiblich und eben nicht ideologisch, nicht links, nicht rechts, nicht antiwestlich, sondern pro Leben, pro Körper, pro Zukunft. Und deshalb beginnen die Veränderungen in Teheran und Caracas bei den Frauen jetzt, nicht bei den Regimen, und dank den sozialen Netzwerken und dank der jungen, starken Generation der Zoomer und Millennials werden wir das auch schaffen. Also da muss ich einfach schon sagen, da bin ich so hoffnungsvoll für 2026. Und ich habe das heute in einem Artikel über Israel, über meine erste Pressereise, wahrscheinlich auch die letzte, währenddem alle meine Kolleginnen und Kollegen hunderte von Pressereisen machen können, alles bezahlt. Ich habe einen ganz klaren, fantastischen, wichtigen Artikel über Israel geschrieben, und zwar mit dem Auftakt: Ich bin nicht nach Israel gereist, um mir eine Meinung zu bilden. Meinungen gibt es genug, sie kleben an Israel wie Sand auf nasser Haut. Und da sind wir wieder bei der Empathie nach Isabel Rohner. Ich bin gereist, um zu verstehen, wie es sich anfühlt, wenn Geschichte nicht vorbei ist, sondern Gegenwart. Und da habe ich ganz viele Punkte gemacht, die junge, und den Punkt, den ich für Iran und Venezuela auch aufführe. Die junge Generation ist viel zu technisch versiert, also in Israel, zu militärisch kompetent auch, zu innovativ, um sich um Imagepflege zu kümmern, denn es geht, es geht letztlich nicht um Ideologie, sondern ums Handeln, und Israel will jetzt nur überleben und leben und uns Angebote der Demokratie machen, will nicht mehr gefallen. Und das liebe ich an den Revolutionen in Venezuela, und das liebe ich an den Revolutionen der unglaublichen, mutigen jungen Frauen und Männer in Iran. Die haben genug von der systematischen Frauenunterdrückung, von einem religiösen, islamofaschistischen Staat, der viel zu lange an der Macht blieb, dank auch dieser westlich-männlichen ideologischen Erklärung, die alle Frauenrechte missachtet. Und nochmals, liebe Frauen und Männer, nur Frauen machen Demokratie. Wenn es keine Gleichstellung der Frauen gibt, gibt es keine Demokratie. It is bloody simple. Act like it.
Und ja, with it. Ideologien hassen Frauen. Eins der wichtigsten Zitate jetzt schon des Jahres 2026. Das bringt es wirklich, wirklich, wirklich auf den Punkt. Ich möchte gerne auf zwei Dinge noch hinweisen, da unsere Zeit schon sich langsam dem Ende nähert. Ja, ein kleinen Shoutout, eine kleine Aufmerksammachung auf ein ganz tolles Podcast-Gespräch, was jetzt auch die Tage rausgekommen ist. Und zwar war Rona Duwe, die großartige, tolle Aktivistin Rona Duwe, bei der Gegenaufklärung, bei dem Podcast. Wir verlinken. Und ich möchte darauf aufmerksam machen, dass am 25. Januar, das ist ein Sonntag, um 11.30 Uhr eine Krimi-Matinée stattfindet mit moi. Ja,
mit mir, also mit
und zwar
Isabel Rohner.
im F1 im Kreuzberger Stadtteilzentrum, F1 direkt am Halleschen Tor. Schönerweise quer gegenüber vom Geburtshaus von Hedwig Dohm. Also ich bin da immer sehr gerne, kommt gerne in Scharen.
Es ist großartig in Kriminacht, da freue ich mich auch sehr. Ich bin am 25, bin mir noch am überlegen, ob ich es nach Berlin schaffe. Da könnte ich auch meine neu gewonnenen Freundinnen, die ich eben auf der Israel-Reise kennengelernt habe, wieder treffen und natürlich eben Isabel Rohner live und in Action genießen. Das ist ein großes Geschenk. Geht alle hin. Ich habe auch noch einen Hinweis, und zwar für 250 Jahre USA empfehle ich Stephanie Sargnagel. Die hat ein Buch geschrieben, Iowa, ein Ausflug nach Amerika. Das kam letztes Jahr raus, sollte alle Bestsellerlisten stürmen.
Österreichische Autorin.
Österreichische Autorin. Wahnsinnig witzig. Die ist echt ein Kunstwerk. So großartig. Die kann zeichnen, kann Poetry Slam, kann Romane schreiben. Also es ist einer dieser weiblichen Wunderwerke, wie es so viele gibt, die viel zu wenig Beachtung kriegen. Also Stephanie Sargnagel ist ein Star bei sich zu Hause. Also es ist ganz klar die Österreicherin. Und für 250 Jahre Amerika, bevor mein Buch herauskommt, empfehle ich ganz, ganz warm Stephanie Sargnagel, Iowa. Dann werde ich auch verlinken nächste Woche eben meinen riesigen, langen Artikel.
Den ich sehr empfehle. Ich habe ihn heute früh gelesen und er ist grandios und brillant und kraftvoll und auf den Punkt.
Vielen Dank. Und also das war mein Hinweis und ich möchte noch einen Satz bringen. Venezuela und Iran sind die Zukunft der Demokratie, was im Moment passiert. Und sie sind die Orte mit Israel zusammen, wo wir lernen müssen, wenn und wie wir zuhören sollten. Und deshalb, in dem Sinne,
auf das Gute in der Welt und auf ein fantastisches, kraftvolles, freiheitliches und freies 2026.
Auf die Frauen.
Das war die Podcastin. Der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rohner und Regula Stempfli.